Kurz vor 10 in Karlsruhe, es steht ein spannendes Urteil an hier im Bundesverfassungsgericht. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im Ersten und bei Phoenix. Es geht um das hochumstrittene Thema der Sicherungsverwahrung für gefährliche Straftäter. Das ist ein Thema, da kann man sich wirklich die Köpfe heiß reden. Auf der einen Seite die Interessen der Bevölkerung. Sie verlangen auch von der Politik, dass sie geschützt werden vor gefährlichen Straftätern. Auf der anderen Seite die Interesse dieser Straftäter. Sie sagen, auch die Sicherungsverwahrung, die muss den Prinzipien unseres Rechtsstaats entsprechen. Und das sei zurzeit nicht unbedingt der Fall. Bevor es gleich losgeht, oben im Gerichtssaal, eine kurze Einführung in die strittigen Fragen.
Einer der Kläger. Er war wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt worden. Er wehrt sich gegen die nachträgliche Sicherungsverwahrung und möchte freikommen. Das System? Ein Täter wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Während der Haft ergeben sich neue Hinweise, dass er auch später noch eine Gefahr sein könnte. Dann kann, bis kurz vor Haftende, Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Der Täter bleibt also in Verwahrung, obwohl seine Strafe abgelaufen ist. Diese nachträgliche Anordnung oder die Verlängerung der Sicherungsverwahrung hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg scharf gerügt. Die Folge? Einige Straftäter kamen bereits frei, werden zum Teil rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Die Bundesjustizministerin hat extra ein neues Gesetz geschaffen, nachdem man die Entlassenen wieder unterbringen kann, wenn sie psychisch krank sind. Was erlaubt das deutsche Grundgesetz? Bislang hat Karlsruhe stets die Sicherungsverwahrung akzeptiert und die Schutzpflichten des Staates für seine Bürger betont. Aber besonderen Wert legten die Richter in der Verhandlung darauf, dass sich Unterbringung und Therapiemöglichkeiten von der normalen Haft unterscheiden müssen. Das habe man schon oft angemahnt.
Ob der Bund als damals zuständiger Gesetzgeber und die für den tatsächlichen Vollzug zuständigen Länder diese Mahnung ernst genug genommen haben, muss jedenfalls auf den ersten Blick bezweifelt werden und wird Gegenstand der Erörterung in diesem Verfahren sein.
Kommen nun weitere Sicherungsverwahrte frei, wie dieser Mann? In wenigen Minuten werden die Weichen gestellt.
Ja, eine ganz wichtige Weichenstellung für das Verständnis dieses schwierigen Themas Sicherungsverwahrung ist die Grafik, die Sie eben gesehen haben. Wir haben diese zwei Systeme, die Haft, damit wird die Strafe verbüßt, die Schuld verbüßt und dann in die Zukunft gerichtet die Sicherungsverwahrung. Da sagt der Staat, es gibt noch Täter, die gefährlich sind und die bleiben auf Dauer verwahrt. Weichenstellungen möchte ich gleich, nachdem wir ein wenig oben zugehört haben, stellen mit meinem Gast Thomas Ullenbruch. Er kommentiert die schwierigen Gesetze, ist aber auch gleichzeitig Praktiker. Sie waren im Vollzug tätig, sind Amtsrichter. Ein Fall, um den es heute geht, wo es um nachträgliche Änderungen ging, den haben Sie damals quasi live im Vollzug erlebt. Beschreiben Sie mal kurz, worum ging es da?
Ich erinnere mich noch gut dran, das war 1998. In Freiburg gab es 34 Sicherungsverwahrte, 31 waren zum ersten Mal da, hatten also die klare Perspektive, spätestens nach 10 Jahren werden sie entlassen. Stand auch in der Akte immer drin, Entlassungszeitpunkt spätestens da und da, 0 Uhr 0. Und dann kam das Gesetz, es gab zum Teil Planungen zur Entlassungsvorbereitung, konkret auf den 2.6. 1998, ich habe es dann aus dem Bundesgesetzblatt gelesen und musste die gesamten Planungen zurücknehmen.
Da ging es also um die Frage der Vertrauensschutz dieser Straftäter. Ist ja besonders
ganz
wichtig.
Ganz wichtig im Vollzug. Das ist das Prinzip der Verlässlichkeit, der Berechenbarkeit. Man muss klare Vorgaben machen. Wenn die andere Seite sich aber an diese Vorgaben hält, dann muss man die auch einhalten. Das war eine ganz schwierige Situation für den gesamten Vollzug damals.
Der andere Aspekt ist natürlich die Sicherheit, die Sicherheitsaspekte, die Interessen der Bevölkerung. Da wird an den Stammtischen auch viel diskutiert. Und natürlich das politische Benzin in Berlin schaut auf diese Entscheidung. Es sind neue Gesetze geschaffen worden zu Beginn 2011 zur Sicherungsverwahrung. Und da ist natürlich auch die spannende Frage, was für Hinweise bekommt man heute von diesem Urteil? Ich würde sagen, ich schaue auf meinen Monitor, es geht ein Stock über mir im Saal oben gleich los, meistens relativ Punkt 10 Uhr. Deswegen schalten wir hoch in den Saal. Was gleich passieren wird, es wird der Saaldiener aus der Tür kommen, bitten, die Plätze einzunehmen. Das ist auch schon geschehen. Und dann wird er das Bundesverfassungsgericht ankündigen. Es müsste sich also in wenigen Augenblicken diese Tür öffnen. Was man schon sagen kann, es wird eine der letzten großen Verkündungen vorerst in diesem Saal sein. Denn das Bundesverfassungsgericht, das Gebäude, wird von Grund auf saniert. Man wird für einige Jahre hier aus dem Schlossplatz ausziehen. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. und man wird in eine Kaserne am Stadtrand ausweichen. Die Vorbereitungen sind schon getroffen. Das heißt, dieses Gebäude, das sich ja auch ein wenig in den Köpfen der Leute verankert hat, das sehr bekannt ist, das Gericht wird ja auch sehr geschätzt, das wird nur noch bis zum Sommer genutzt, bevor dann der Umzug geschieht. Gleichzeitig kommt in diesem Jahr noch ein wichtiges Jubiläum dazu. Es wird 60 Jahre Bundesverfassungsgericht gefeiert. Jetzt geht die Tür auf, das können wir später vertiefen. Es geht los oben im Gerichtssaal.
Das Bundesverfassungsgericht.
Nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Verkündung einer Entscheidung in den Verfahren über die Verfassungsbeschwerden des Beschwerdeführers zu 1 unmittelbar gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 13. Juli 2009. Den Beschluss der Auswärtigen Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Regensburg mit Sitz in Straubing vom 22. Mai 2009.
Welche Verfahren, insgesamt 4, hier zur Prüfung anstanden. Das ist das, was im Moment jetzt zusammengefasst wird.
2 Absatz 6 StGB, Aktenzeichen 2 BVR 2365 aus 2009. Des Beschwerdeführers zu 2 unmittelbar gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Köln vom 1. März 2010. Den Beschluss der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Aachen vom 23. November 2009 mittelbar gegen § 67d Absatz 3 Satz 1 und § 2 Absatz 6 StGB, Aktenzeichen 2 BVR 740 aus 2010. Des Beschwerdeführers zu 3 unmittelbar gegen den Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 18. März 2009, dem Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 22. Oktober 2008, dem Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 14. Juli 2008, mittelbar gegen § 7 Absatz 2 JGG, Aktenzeichen 2 BVR 2333 aus 2008. Des Beschwerdeführers zu römisch viertens unmittelbar gegen den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 14. Januar 2010, des Urteils des Landgerichts Baden-Baden vom 18. August 2009 mittelbar gegen § 66b Absatz 2 StGB, Aktenzeichen 2 BVR 571 aus 2010. Des Beschwerdeführers zu 3 unmittelbar gegen das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. März 2010, des Urteils des Landgerichts Regensburg vom 22. Juni 2009 mittelbar gegen § 7 Absatz 2 JGG, Aktenzeichen 2 BVR 1152 aus 2010. Erschienen sind für den Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerde 2 BVR 236509 Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Jörg Kinzig. Herr Rechtsanwalt Sebastian Schamer als Bevollmächtigter.
Anwesenheit fest.
Für den Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerde 2 BVR 740 aus 2010, Frau Rechtsanwältin Maria Bürger-Frings als Bevollmächtigte. Für den Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerden 2 BVR 2333 aus 2008 und 2 BVR 1152 aus 2010, Herr Rechtsanwalt Dr. Adam Ahmed. Sowie weiter für das Verfahren 2 BVR 1152 aus 2010.
Frau Rechtsanwältin, es gleich weitergeht, nachdem die Anwesenheit festgestellt wird, werden sich die Richter erheben und den sogenannten Urteilstenor, also quasi das Ergebnis, verkünden.
Für die Bundesregierung, Herr Parlamentarische Staatssekretär und Mitglied des Bundestages Dr. Max Stadler, sowie Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckhard Müller.
Die Bundesjustizministerin ist selbst nicht gekommen.
Aus dem Bundesministerium der Justiz, Herr Ministerialdirektor Dr. Volkmann Giesler. Aus dem Bundesministerium des Inneren, Herr Ministerialdirektor Hans-Heinrich von Knobloch. Für den Freistaat Bayern, Frau Staatsministerin Dr. Beate Merk.
Und noch der Hinweis zum Urteilstenor. Herr Leitender Ministerialrat es könnte sein, weil es hier um so komplizierte Vorschriften geht, um sehr viele Vorschriften, dass der Urteilstenor sehr lang werden wird.
Herr Staatssekretär Michael Dölp.
Wir werden dann anschließend die Zusammenfassung des Urteils hören und kommentieren.
Im Namen des Volkes. Römisch erstens. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Römisch zweitens. Arabisch erstens. Paragraph 67d Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches in der Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998. Soweit er zur Anordnung der Fortdauer der Sicherungsverwahrung über 10 Jahre hinaus auch bei Verurteilten ermächtigt, deren Anlasstaten vor Inkrafttreten von Artikel 1 des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998 begangen wurden, § 66b Absatz 2 des Strafgesetzbuches in der Fassung des Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007, § 7 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilung nach Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008 sowie § 66 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010, § 66 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 2003, § 66a des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010, § 66a Absatz 1 und Absatz 2 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung vom 21. August 2002, § 66b des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010, § 66b Absatz 1 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007, § 66b Absatz 3 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung vom 23. Juli 2004, § 67d Absatz 2 Satz 1 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998, soweit er zur Anordnung der Fortdauer der Sicherungsverwahrung bis zu 10 Jahren ermächtigt, § 67d Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998, § 67d Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010.
Liebe Zuschauer,
§ 7 Absatz 3
des die Regelungen sind lang und kompliziert,
in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung,
aber das gehört zu einer so einer Urteilsverkündung einfach dazu. Dafür gibt es feste Regeln.
Dezember 2010, § 7 Absatz 3 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008, § 106 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 Absatz 5 und Absatz 6 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010, § 106 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 2003, § 106 Absatz 5 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007 und § 106 Absatz 6 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung vom 23. Juli 2004 sind mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar. Arabisch zweitens.
Paragraf 67d Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur
das
Bekämpfung von Sexualdelikten
und anderen wichtiger Satz,
Straftaten vom 26.
dass die vorgestellten Vorschriften mit der Verfassung nicht vereinbar sind. Der Artikel, der genannt wurde, ist ein Verstoß auf das Recht auf Freiheit. Es klingt danach, dass all diese Vorschriften nach meiner Kenntnis die gesamte Sicherungsverwahrung verfassungswidrig sein könnte. Wir hören weiter zu.
In der Fassung des Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007 und § 7 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008 sind darüber hinaus mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes unvereinbar. Römisch drittens. Gemäß § 35 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht wird angeordnet, arabisch erstens, die unter Nummer römisch 2 arabisch erstens angeführten Vorschriften bleiben bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber längstens bis zum 31. Mai 2013 nach Maßgabe der Gründe weiter anwendbar. Arabisch zweitens. Die unter Nummer römisch zweitens, arabisch zweitens angeführten Vorschriften bleiben ebenfalls bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber längstens bis zum 31. Mai 2013 weiter anwendbar, jedoch nach folgender Maßgabe. In den von § 67d Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 6 des Strafgesetzbuchs erfassten Fällen, in denen die Fortdauer der Sicherungsverwahrung über 10 Jahre hinaus Sicherungsverwahrte betrifft, deren Anlasstaten vor Inkrafttreten von Artikel 1 des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998 begangen wurden, sowie in den Fällen der nachträglichen Sicherungsverwahrung gemäß § 66b Absatz 2 des Strafgesetzbuchs und des § 7 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes dürfen die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung bzw. ihre Fortdauer nur noch angeordnet werden, wenn eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- und Sexualstraftaten aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist und dieser an einer psychischen Störung im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter, Artikel 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zur begleitenden Regelung vom 22. Dezember 2010 leidet. Die zuständigen Vollstreckungsgerichte haben unverzüglich nach Verkündung dieses Urteils zu überprüfen, ob die Voraussetzungen der Fortdauer einer Sicherungsverwahrung nach Buchstabe A gegeben sind. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ordnen die Vollstreckungsgerichte die Freilassung der betroffenen Sicherungsverwahrten spätestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 an. Die Überprüfungsfrist für die Aussetzung oder Erledigung der Sicherungsverwahrung beträgt in den Fällen des § 7 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes abweichend von § 7 Absatz 4 des Jugendgerichtsgesetzes 6 Monate, in den übrigen Fällen des Buchstaben A abweichend von § 67e Absatz 2 des Strafgesetzbuchs 1 Jahr. Römisch viertens, arabisch erstens. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 13. Juli 2009 und der Beschluss der Auswärtigen Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Regensburg mit Sitz in Straubing vom 22. Mai 2009 verletzen den Beschwerdeführer zu 1 in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 100
konkreten Folgen Absatz 1 für die 4 Verfahren, die hier anhängig waren.
Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Wenn das dann zu Ende ist, wird das Gericht sich setzen und Präsident Voskuhle wird in einigen knappen Sätzen, einigen Minuten, die wesentlichen Gründe des Urteils inhaltlich zusammenfassen.
Darauf warten wir jetzt. Der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Aachen vom 23. November verletzen den Beschwerdeführer zu 2 in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Beschlüsse werden aufgehoben. Die Sache wird an das Landgericht Aachen zurückverwiesen. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 22. Oktober 2008 und der Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 14. Juli 2008 verletzen den Beschwerdeführer zu 3 in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Sache wird zur Entscheidung über die Kosten und die notwendigen Ausklagen des Beschwerdeführers zu drei an das Oberlandesgericht Nürnberg zurückverwiesen. Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 18. März 2009 richtet, wird sie verworfen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. März 2010 und das Urteil des Landgerichts Regensburg vom 22. Juni 2009 verletzen den Beschwerdeführer zu drei in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Urteile werden aufgehoben, die Sache wird an das Landgericht Regensburg zurückverwiesen. Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 14. Januar 2010 und das Urteil des Landgerichts Baden-Baden vom 18. August 2009 verletzen den Beschwerdeführer zu vier in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die Sache wird an das Landgericht Baden-Baden zurückverwiesen. Römisch 5. Arabisch 1. Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern haben dem Beschwerdeführer zu 1 seine notwendigen Auslagen je zur Hälfte zu erstatten. Arabisch 2. Die Bundesrepublik Deutschland und das Landgericht Land Nordrhein-Westfalen haben dem Beschwerdeführer zu 2 seine notwendigen Auslagen je zur Hälfte zu erstatten. Arabisch 3. Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern haben dem Beschwerdeführer zu 3 seine notwendigen Auslagen je zur Hälfte zu erstatten. Arabisch 4. Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg haben dem Beschwerdeführer zu 4 seine notwendigen Auslagen je zur Hälfte zu erstatten. Bitte nehmen Sie Platz.
Und nun kommt die angekündigte kurze Zusammenfassung, die inhaltliche Zusammenfassung durch Präsident Voskuhle.
Meine Damen und Herren, der komplizierte Tenor der verkündeten Entscheidung ist der Komplexität und der Sach- und Rechtslage geschuldet. Dem Gericht war aufgegeben, im Hinblick auf verschiedene Konstellationen der Sicherungsverwahrung die schwierige Grenze zwischen dem Freiheitsrecht des Einzelnen und dem verfassungsrechtlich gebotenen Schutz der Allgemeinheit näher auszuloten und dabei zugleich die völkerrechtlich bindenden Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention angemessen zu berücksichtigen. Wollte man das Ergebnis der weitgehend einstimmig ergangenen Entscheidung auf eine sehr kurze Formel bringen, dann könnte man sagen, hochgefährliche Straftäter dürfen unter engen Voraussetzungen weiter verwahrt werden, die anderen müssen freigelassen werden. Bevor Herr Kollege Lander und ich selbst als Berichterstatter die wesentlichen Passagen der Begründung verlesen, möchte ich die zentralen Aussagen der Entscheidung für die hier Anwesenden kurz zusammenfassen. Sämtliche Vorschriften des Strafgesetzbuchs und des Jugendgerichtsgesetzes über die Anordnung und Dauer der Sicherungsverwahrung sind mit dem Freiheitsgrundrecht der Untergebrachten aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, weil sie den Anforderungen des verfassungsrechtlichen Abstandsgebots nicht genügen. Danach hat der Gesetzgeber den besonderen Charakter der Sicherungsverwahrung, die sich in ihrer Zwecksetzung und in ihrer Legitimation deutlich vom Strafvollzug unterscheidet, durch ein freiheitsorientiertes und therapiegerichtetes Gesamtkonzept Rechnung zu tragen, das den allein präventiven Charakter der Maßregel sowohl gegenüber dem Untergebrachten als auch gegenüber der Allgemeinheit deutlich macht. Weder die bestehenden gesetzlichen Regelungen noch der derzeitige Vollzugsalltag erfüllen diese Anforderungen. Darüber hinaus verletzen die mit den Verfassungsbeschwerden angegriffenen Vorschriften zur nachträglichen Verlängerung der Sicherungsverwahrung über die frühere 10-Jahres-Höchstfrist hinaus und zur nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung das rechtsstaatliche Vertrauensschutzgebot aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Hier, wie auch bei der Konkretisierung und Durchsetzung des bereits in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Februar 2004 zur Sicherungsverwahrung hervorgehobenen verfassungsrechtlichen Abstandsgebots waren die Wertungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zu berücksichtigen, die den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dazu veranlasst haben, erstmals in seinem Urteil vom 17. Dezember 2009 festzustellen, dass die rückwirkende Verlängerung der Sicherungsverwahrung sowohl gegen das Recht auf Freiheit aus Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention als auch gegen das in Artikel 7 der Menschenrechtskonvention normierte Rückwirkungsverbot verstößt. Die Europäische Menschenrechtskonvention steht zwar innerstaatlich im Rang unter dem Grundgesetz, die Bestimmungen des Grundgesetzes sind jedoch völkerrechtsfreundlich auszulegen. Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes. Allerdings erfordert die völkerrechtsfreundliche Auslegung keine schematische Angleichung der Aussagen des Grundgesetzes an diejenigen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich insofern aus dem Grundgesetz selbst. Ihre Möglichkeiten enden dort, wo diese nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint. Die Vorschriften zur Sicherungsverwahrung sind nicht für nichtig erklärt worden, da dies zur Folge gehabt hätte, dass alle in der Sicherungsverwahrung untergebrachten Personen bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber zumindest vorübergehend sofort freigelassen werden müssten. Eine solche Situation würde Gerichte, Verwaltung und Polizei vor kaum lösbare Probleme stellen und den verfassungsrechtlich geschützten Schutzinteressen der Allgemeinheit.
So, und damit haben wir die zentralen Punkte gehört. Wir würden jetzt aus der Verkündung aussteigen, um Ihnen die Punkte, die wir bislang gehört haben, die wichtigen zusammenzufassen, nach dem, was wir bislang gehört haben und was wir aus der Pressemitteilung, die wir gerade bekommen haben, sagen können. Präsident Voskuhle hat es eben zusammengefasst. Sämtliche Vorschriften zur Sicherungsverwahrung sind für verfassungswidrig erklärt worden. Aber höchstgefährliche Straftäter können unter gewissen Umständen, unter sehr strengen Voraussetzungen drinbleiben. Andere könnten freikommen. Das ist die Kurzversion. Ich möchte jetzt mit meinem Gast Thomas Ullenbruch besprechen. Was ist in kurzen Worten der Grund, warum ist die Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt worden?
Kurzen Worten ist schwierig, denn ich habe selten mal eine derart lange und nicht nur hinsichtlich des Umfangs, sondern auch hinsichtlich des komplizierten Inhalts Fassung eines Tenors gehört.
Aber es gibt ein zentrales Wort.
Es gibt ein
Wort.
Zentraler Punkt, das ist das sogenannte Abstandsgebot. Das hat bereits bei der ersten Verhandlung im Jahr 2004 eine Rolle gespielt, dass man sagt, es gibt eben Unterschiede, die sich, also Unterschiede zwischen Strafen und Maßregelvollstreckung, die sich auch in der Gestaltung des Vollzuges niederschlagen müssen. Insbesondere hier die Aspekte mit Therapie und welche räumliche Verortung, Trennungsgebot und diese ganzen Umstände. Und wenn ich das richtig höre, wird hier jetzt erstmals gefordert vom Bundesverfassungsgericht, dass das auch gesetzlich geregelt wird, dass es also nicht der Ausgestaltung im einzelnen Land überlassen wird, auf der exekutiven Ebene, sondern dass man hier sagt, es muss im Gesetz schon drinstehen, und zwar mit Ansprüchen.
Das heißt, man kann aus diesen ersten Zusammenfassungen herauslesen, einen klaren Anspruch, einen klaren Auftrag an den Gesetzgeber von Bund und Ländern, die Sicherungsverwahrung in einem Gesamtkonzept neu zu regeln. Ja. Da wird Therapie, da wird die Unterbringung getrennt vom normalen Strafvollzug eine ganz zentrale Rolle spielen. Weil das bislang nach Ansicht des Gerichts nicht so ist, hat man die Vorschriften für verfassungswidrig erklärt. Aber damit jetzt nicht alle, die in Sicherungsverwahrung sitzen, so um die 500, auf einmal freigelassen werden müssen, hat man eine Übergangsregelung getroffen. Ja. Also quasi eine differenzierende Lösung geschaffen, um den Schutz der Bevölkerung auch.
Wenn man es genau nimmt, wenn ich es richtig verstehe, sogar zwei verschiedene Übergangsregelungen bezüglich der nachträglichen Verlängerung und der Anordnung. Eine engere, die Ende des Jahres schon zu Entscheidungen führen muss.
Was müssen die Gerichte bis Ende des Jahres jetzt prüfen für eine gewisse Zahl, es könnten 100 sein.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es in der Tendenz in die Richtung des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs.
Was hat er gesagt?
Er hat ganz klar gesagt, es muss eine Ausnahme sein, dass nachträglich oder verlängerte Sicherungsverwahrte nicht entlassen werden. Er hat damals so Kriterien aufgestellt, dass es eine hochgradige Gefahr weiterer Straftaten geben muss, und zwar bestimmter Straftaten, Sexual- oder Gewaltstraftaten. Und jetzt kommt hier aber noch was dazu, das Therapieunterbringungsgesetz, wenn ich das so richtig jetzt sehe. Da soll jetzt hier auch noch eine psychische Störung im Sinne des Therapieunterbringungsgesetzes festgestellt werden.
Wenn ich kurz einhaken darf, das war, was in diesem langen Tenor auch gesagt wurde. Ein klarer Auftrag, bis Ende des Jahres müssen die Strafgerichte bei einer gewissen Anzahl, 100 plus x Leuten prüfen, liegt wirklich eine hochgradige Gefahr vor und liegt eine psychische Störung vor. Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann können diese Straftäter weiter in Sicherungsverwahrung bleiben. Das heißt, wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, dann kann es auch sein, dass einige freikommen. So ist jetzt der vorläufige Eindruck von dieser Begründung. Ein Auftrag an den Gesetzgeber, das kann teuer werden.
Das kann sehr teuer werden, aber man muss einfach sehen, dass es hier ja um Sicherheit geht. Und Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Das ist eine alte Erfahrung, die man aber immer wiederholen muss. Denn es ist, da muss man einfach Wert darauf legen. Es lag in der Vergangenheit nicht daran, dass der Vollzug nicht bereit war, bestimmte Dinge umzusetzen, sondern es lag einfach daran, dass nicht genügend Geld für entsprechende Programme zur Verfügung gestellt worden ist. Ich möchte jetzt gar nicht auf so Dinge wie Privatisierung von Haftanstalten und solchen Dingen eingehen.
Sind denn solche Therapieangebote, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, haben die was mit Opferschutz zu tun? Muss man da langfristig denken? Eine kurze Antwort, bitte.
Wir haben mit Opferschutz zu tun, denn das ist ja genau der Punkt, dass der beste Opferschutz der ist, dass man entsprechende Therapie, wo sie möglich ist, auch schnell gewährt. Und zwar schon während des Strafvollzuges, nicht erst während der Sicherungsverwahrung.
Danke, Herr Ullenbruch. Das waren die ersten Eindrücke von dieser wichtigen Entscheidung. Wir werden Sie den ganzen Tag weiter informieren, im ersten in der Tagesschau und auf Phoenix. Ein Auftrag an den Gesetzgeber, eine große Reform steht an. Prüfungen kommen welche frei, es ist gut möglich. Danke, dass Sie bei uns dabei waren. Auf Wiedersehen, noch einen schönen guten Tag aus Karlsruhe.